Ja, Ruben und Tim, ich weiß nicht genau, ob es zu weit gegriffen ist, wenn ich euch Tütendealer heute nenne. Aber ihr seid sowas Ähnliches, ne? Okay, also jeder, der eine Weihnachtstüte haben möchte, auch der Erwachsene natürlich, ne? Kommt auf die Tütendealer zu heute und genau. So, wir sind auf der Zielgeraden. Wir hatten die letzten paar Wochen eine Serie zum Thema Der lange Weg nach Bethlehem. Und wir sind schon 4 Wochen unterwegs nach Bethlehem und einiges ist passiert und heute passiert ein bisschen mehr. Es ist ja nur noch eine Woche bis Weihnachten. Und die letzten Wochen habe ich versucht, dir einen Einblick zu geben in das, was ich die biblische oder die geistliche Kosmologie in der Bibel nenne. Das heißt, dass Gott umgeben ist von einer geistlichen Welt, umgeben ist von vielen, vielen Engelwesen. Er ist nie allein gewesen. Das nennt man den Thronsaal Gottes oder der Bereich, wo Gott wohnt, seine himmlische Familie, dass er eine irdische Familie hat, das wissen wir. Wir gehören dazu. Und letzten Sonntag sprach ich darüber, dass Jesus schon präsent war, lange vor Bethlehem. Das heißt, Jesus ist gegenwärtig gewesen in der ganzen Zeit, im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament. Und dort erscheint Jesus in ganz unterschiedlichen Formen und Wesen. Er tritt dort als Mann Gottes auf, der irgendwie mit dem Vater Jakob ringt und kämpft. Er taucht auf als das Wort Gottes. Es ist immer wieder gesagt, dass er diesen Menschen erscheint als Wort Gottes. Und wir merken es daran, dass es nicht nur eine akustische Erscheinung ist, weil dieses Wort Gottes nimmt jemand bei der Hand und führt ihn und zeigt etwas. Er ist sichtbar, er ist ansprechbar. Das heißt, ein lebendiges Wesen. Dann kennen wir ihn als brennender Busch, als Wasser aus dem Felsen, als Feuersäule bei Tag, Wolkensäule bei Nacht und Wolkensäule bei Tag, als Engel des Herrn. Eines Tages steht Josua vor einem solchen Wesen und er offenbart sich Josua als der Befehlshaber der Armee Jahwes und er spricht mit ihm. Und es ist offensichtlich, dass es hier mehr ist, als nur ein Engel ist. Wir kennen Jesus aus dem Alten Testament als Stimme der Propheten und so weiter und so weiter. Jesus ist wirklich gegenwärtig in so vielen Erscheinungsweisen dem ersten Teil der Bibel. Und das Neue Testament nimmt dann Bezug auf diese Erscheinungsweisen und erklärt uns wirklich, dass das Wort Gottes hier oder dieser Engel Gottes wirklich Jesus ist. Und heute will ich einfach mal dort einsteigen, was uns biblische Weihnachtsgeschichte bekannt ist. Und ich will heute dort einsteigen, wo Matthäus einsteigt. Wir haben in der Bibel, also im Neuen Testament, 2 verschiedene Weihnachtsgeschichten. Die eine haben wir aus dem Matthäus-Evangelium und die andere im Lukas-Evangelium. 2 sind in bestimmter Hinsicht ähnlich, aber auch sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen werde ich die beiden behandeln, aber heute steige ich bei Matthäus ein. Also, um bei Matthäus einzusteigen, muss man Folgendes wissen. Matthäus schreibt sein Evangelium an jüdische Zuhörer. Die müssen sehr viel Vorwissen und sehr, sehr viel Assoziation aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament kennen, um dieses Evangelium zu verstehen. Und ich steige damit ein, dass ich erkläre, was die Juden wussten zur Zeit des ersten Jahrhunderts. Was wussten die Juden über den Messias, den Gott ihnen versprochen hatte? Also sie wussten Folgendes. Dieser Messias wird auf jeden Fall ein Nachkomme des Königshauses David sein. Also er wird diesen Königsthron beanspruchen. Sie wussten auch, dass dieser Messias von Gott berufen und gesandt sein wird. Und er wird in großer göttlicher Autorität auftreten. Und sie wussten auch, dass dieser Messias bedeutet der Gesalbte, also der gesalbte König, dieser Messias wird Erlösung bringen. Und diese Erlösung, so dachten die Juden auf jeden Fall im ersten Jahrhundert, beinhaltet auf jeden Fall die Befreiung von der Besatzungsmacht. Also damals im ersten Jahrhundert war das die Römer. Vielmehr wusste man im ersten Jahrhundert über diese Messias-Figur nicht. Ja, wir haben eben die Verse gelesen aus Jesaja Kapitel 53, die später als Deutung für das Sterben des Messias, den stellvertretenden Tod, so ausgelegt worden ist. Aber damals im ersten Jahrhundert deutete man Jesaja 53 noch nicht so. Du musst dir vorstellen, selbst die Jünger, die 3,5 Jahre mit Jesus unterwegs waren, als Jesus seinen Jüngern von seinem Sterben erzählt, von seinem Tod am Kreuz, von seinen Qualen erzählt, sie sind ahnungslos. Sie verstehen es nicht, sie verstehen es bis zur letzten Sekunde nicht und sie verstehen es auch nicht, nachdem Jesus gestorben ist. Was hat das Ganze mit dem Messias zu tun? Ihre Hoffnung war schlichtweg dahin. Also, was damals auf keinen Fall irgendjemand ahnte, war Folgendes. Keiner ahnte, dass der Messias, der von Gott verheißt, versprochen wurde als Erlöser Israels oder der Welt, dass dieser Messias eine göttliche Person ist, ein göttliches Wesen ist. Davon hatte man damals absolut keine Ahnung. Es war sogar umgekehrt. Also falls jemand aufstehen würde und sagen würde, er ist der Messias und er ist gleichzeitig auch ein göttliches Wesen, das würde man damals für Gotteslästerung halten. Und man hielt ja auch alle Äußerungen von Jesus, alle Offenbarungsarten von Jesus, die in diese Richtung gingen, für Gotteslästerung. Und Jesus ist nicht gestorben, deswegen, weil er ein toller Prophet war und Heiler war, sondern er ist gestorben, weswegen? Wegen Gotteslästerung. Also, Matthäus schreibt also sein Evangelium in erster Linie an jüdische Leser. Und diese jüdischen Leser hatten alle einen Bezug zum Alten Testament. Und deswegen beginnt das Evangelium nicht von ungefähr mit einem Stammbaum. Wenn in dieser Kultur dich jemand kennenlernen wollte, dann fragte er nicht, wie heißt du oder was für einen Beruf hast du oder woher kommst du. Man fragte als erstes, wer ist dein Vater? Wer ist dein Vater? Und es ist im Judentum bis heute so geblieben. Wenn du zum Beispiel heute im Judentum nachweisen willst, dass du jüdischer Herkunft bist, musst du nachweisen, dass du mindestens seit sieben Generationen eine jüdische Mutter gehabt hast. Okay? Das heißt, die Generationen davor, die Genealogie, also das Geschlechtsregister, ist bis heute ganz, ganz wichtig. Nachdem man sich Shalom gewünscht hat, hat man immer gefragt, wer ist dein Vater, woher kommst du? Und wenn du damals etwas über deinen Vater, über deine Familie erzählt hast, dann schüttelte man mit dem Kopf oder man nickte mit dem Kopf und man wusste Bescheid. Okay, also deine Familie und deine Herkunft sagt alles über dich aus. So war es damals. So ist es zwar auch heute, aber heute fragt dich keiner nach deiner Herkunft, sondern fragt dich, ja, wer bist du, wie viel verdienst du und wo arbeitest du und nach Image-Geschichten. Okay, also deswegen steigt Matthäus, weil er zu Juden redet und schreibt, mit einer Genealogie an, also mit einem Stammbaum. Und der Stammbaum ist verglichen mit dem Lukas-Evangelium, Lukas-Evangelium enthält auch einen Stammbaum, ganz, ganz anders. Hier sind einige Besonderheiten bei Matthäus. Matthäus will in erster Linie nachweisen, dass Jesus, der Messias, ein Nachkomme des Könighauses Davids ist. Also das war die damalige Erwartung. Wenn es einen Messias geben würde, wenn jemand von Gott kommen würde und berufen würde, er würde auf jeden Fall aus der Stammeslinie von dem König David kommen. Und deswegen verwendet Matthäus auch das, was man im Judentum sogenannte Numerologie nennt. Numerologie bedeutet Folgendes. Jeder hebräische Buchstabe hat einen Zahlenwert, einen Nummernwert. Und wir nehmen zum Beispiel den Namen David im Hebräischen, das ist das Dalet, hat einen Nummernwert von 4, das Waf einen Nummernwert von 6 und deswegen halten übrigens viele das WWW, World Wide Web, 3x W für 666. Blödsinn, aber ist okay. Einige von euch kennen das. Und natürlich das nächste D bei David. Also hebräische Sprache ist eine reine Konsonantensprache. Vokale sind viel, viel später dazugekommen in dem masoretischen Text, 9. bis 11. 12. Jahrhundert. Also David bedeutet 4, 6, 4. Wenn man das addiert, ergibt das was? 14, richtig. Wow, du hast Mathe aufgepasst. Okay, also deswegen um diese Zahl 14 baut der Jude Matthäus, der sein Evangelium an die Juden schreibt, seine ganze Genealogie auf. Und du liest es, du kannst es schon lesen hier. So sind nun die Geschlechter von Abraham bis David 14 Geschlechter und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Geschlechter und von der Wegführung nach Babylon bis auf Christus sind das 14 Geschlechter. Wenn man es sehr, sehr genauer in die Tiefe nimmt, ist das mehr als 14 Geschlechter. Aber Matthäus will ein pädagogisches Mittel anwenden, um es den Leuten einfacher zu machen, sich die Genealogie, also Geschlechtsregister von diesem Messias zu merken. Deswegen 14, 14, 14, also von David, von David, von David. So ist die Logik von Matthäus. Das andere, das Eigenartige bei diesem Geschlechtsregister ist folgendes, dass Matthäus den Stammbaum von Josef darstellt. Bibelleser wissen, Josef ist ja eigentlich nicht der echte Vater, nicht der leibliche Vater, er ist aber rechtlich gesehen der Vater von Jesus. Und deswegen wird hier im Matthäus-Evangelium, im Gegensatz zum Lukas-Evangelium, der Stammbaum von Josef dargestellt. Im Lukas-Evangelium finden wir den Stammbaum der Maria. Und eine vierte Eigenheit finden wir in der Geschlechtsfolge des Matthäus. Er erwähnt neben Maria noch vier andere Frauen. Da lesen wir, Juda aber, ein Auszug aus dem ersten Kapitel, Juda aber zeugte Peres und Serach von der Tamar, die erste Frau, Peres aber zeugte Hezron, Hezron aber zeugte Ram, Ram zeugte Abinadab, Abinadab aber zeugte Nachshon, aber zeugte Salmon, Salmon aber zeugte Boas von der Rahab, zweite Frau, Boas aber zeugte Obed von der Ruth, die dritte Frau, Obed aber zeugte Isai, Isai aber zeugte David, den König, David aber zeugte Salomo von der Frau des Uriah. Also, warum ist das eigenartig? In Geschlechtsregistern, in jüdischen Geschlechtsregistern, tauchen keine Frauen auf. Das ist der Platz der Männer. Deswegen wird immer in Geschlechtsregistern gesagt, Jakob zeugte den, Abraham zeugte den, Isaac zeugte den, David zeugte den und so weiter und so weiter. Frauen haben keinen Platz in jüdischen Geschlechtsregistern. Und ich habe schon oft gesagt, wenn es wild wird, wenn es komisch wird in der Bibel, dann muss man hinhören. Es ist bedeutsam, okay? Wenn es komisch wird, ist es bedeutsam. Nur deswegen, weil es komisch ist, ist es auch bedeutsam. Also auch hier ist es sehr, sehr bedeutsam. Warum diese vier Frauen? Ich will dir ganz kurz etwas über diese vier Frauen sagen. Nehmen wir uns mal die erste vor, Tamar. Tamar ist eine tragische Gestalt des Alten Testaments. Juda, einer der Söhne Jakobs, verheiratet seinen ältesten Sohn mit dieser Frau, mit Tamar. Kurze Zeit danach stirbt ihr Ehemann und sie bleibt als trauernde Witwe zurück. Im Judentum war es aber so, dass nun der nächste Sohn Judas dran war, um ein Nachkommen zu zeugen für seinen älteren Bruder, der verschieden war. Jetzt gibt Juda der Tamar seinen zweiten Sohn. Nach kurzer Zeit stirbt auch er. Als der letzte Sohn geschlechtsreif wird, verschont Juda ihn vor dieser Ehe, vor dieser schwarzen Witwe, muss man schon fast sagen, weil er denkt, ach du Schande. Also wenn mein jüngster Sohn jetzt die Frau heiratet, dann stirbt er wahrscheinlich auch kurze Zeit danach. Jedenfalls fühlt sich Tamar hintergangen und betrogen, was auch tatsächlich so war. Und jetzt schmiedet sie einen hinterlistigen Plan. Sie verkleidet sich als Prostituierte. Irgendwann einmal erwischt sie den Juda, also ihren Schwiegervater im Grunde genommen, in einer schwachen Sekunde. Und die schlafen miteinander und sie wird schwanger und so weiter. Als das Ganze auffliegt, sind natürlich alle empört. Sind alle empört und das ist natürlich auch Inzest und natürlich muss Tamar sterben. Eigentlich auch Juda, aber ist okay, eine andere Geschichte. Als Juda erfährt, dass er der Vater ist, dann verschont er sie und gewährt ihr Gnade. Naja, jedenfalls aus dieser Geschichte kommt einer der Vorfahren von Jesus hervor. Wow, wilde Geschichte. Lass uns dir das mal kurz merken. Das ist quasi, du musst dir Folgendes vorstellen. Im Wohnzimmer von Jesus hängen so Bilder, Ahnengalerie, ne? Und da hängt diese Tamar. Und jetzt weißt du, wieso die dahin kommt. Okay? Ganz, ganz wilde Geschichte. Die zweite Frau, Rahab. Diese Frau kommt aus dem horizontalen Gewerbe. Okay? Sie ist eine Prostituierte. Sie ist noch nicht einmal eine Jüdin. Sie ist eine Kanaaniterin und wohnt in welcher Stadt? In der Stadt, die als allererstes erobert wird bei der Eroberungszug nach Kanaan, in Jericho. Nun ist es so, dass Josua Botschafter, also Kundschafter, Spione hineinschickt in dieses Land, um es zu erkunden. Und irgendwie fällt das auf und sie werden verfolgt und sie verstecken sich bei dieser Frau, bei Rahab, und werden verschont. Und als Gegenleistung wird Rahab verschont, als die Israeliten Jericho einnehmen. Und da heißt es, dass sie einen jüdischen Mann heiratet und namens Salmon. Und der Sohn von den beiden heißt Boas, und das ist in der Geschichte der Urgroßvater von David. Die dritte Frau, Ruth. Auch diese Frau stammt nicht aus Israel. Sie ist keine Jüdin. Sie ist eine waschechte Heidin. Sie ist eine Moabiterin. Und auf wundersame Weise kommt sie nach Bethlehem, also übrigens in die Geburtsstadt von Jesus, und heiratet Boas, und die beiden haben ein Kind. Der heißt Obed, und Obed ist der Großvater von David. Jetzt kommen wir zu Femme Fatale des Alten Testaments. Jetzt kommen wir zu Bathseba. Ihr Name wird hier im Geschlechtsregister gar nicht genannt. Sie wird nur genannt als die Frau von David, mit der er sozusagen Salomo hatte. Also die Femme Fatale in der David-Biografie, sie verführt den König, oder auch er sie, man weiß es nicht genau aus der Geschichte. Und die beiden werden die Eltern von Salomon, späteren König von Israel. Also willkommen in der Ahnengalerie von Jesus. Und wenn dir das wild vorkommt, dann ist es zu Recht so, weil normalerweise dürften diese Frauen hier in diesem heiligen Stammbaum des Messias überhaupt nicht auftauchen. Normalerweise würde man alles tun, um das zu vertuschen. Okay? Der Messias, ein Heiliger, ein Auserwählter Gottes, was man auf jeden Fall zur Zeit Jesu wusste, der Gottes Frieden und Gottes Erlösung bringen würde, so etwas erwartet man in seinem Stammbaum nicht. Aber Matthäus erwähnt diese vier Frauen in voller Absicht. Er will dem Leser Folgendes sagen: Der göttliche Messias hat sehr, 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 sehr menschliche Wurzeln. Da gibt es Sünde und Ehebruch und Prostitution in der Linie von Jesus. Das Zweite, was Matthäus ausdrücken will, in Jesu Adern fließt heidnisches Blut. Das musst du dir vorstellen. Normalerweise will man in solchen Genealogien darstellen, dass das reine adlige Blut aus der Königslinie Davids auf jeden Fall ein reines, heiliges, jüdisches Blut. Und hier wissen wir, in Jesu Blut fließt heidnisches, in Jesu Adern fließt heidnisches Blut. Und zwar von Kanaanitern und Moabitern, den ärgsten Feinden Israels. Sie haben nicht nur Jahwe nicht gedient, sondern sie haben Götzen gedient. Und das Dritte, was Matthäus hiermit ausdrücken will: In dem Messias kommt nicht nur die edle königliche Linie Davids und des Volkes Gottes zusammen, sondern in seinem Körper vereinen sich sozusagen alle Völker dieser Welt. Jesus ist nicht exklusiv jüdisch. Jesus ist nicht exklusiv heilig, so wie die Menschen ihn sich dahin vorgestellt haben. Jesus ist der König der gesamten Menschheit. Danach erzählt Matthäus weiter, und zwar von der Empfängnis der Maria, die zu dem Zeitpunkt eine Verlobte Josefs war. Josef, wissen wir, kommt in dieser Geschichte eigentlich so beim ersten Lesen ziemlich schlecht weg. Er bekommt kalte Füße, als er den Verdacht hegt, dass seine Verlobte irgend mit jemandem geschlafen hat und fremdgegangen ist. Josef ist sich auf jeden Fall sicher, er kann nicht der Vater sein. Warum? Er hat nie mit Maria geschlafen. Warum ist das in dieser Geschichte so ein wichtiger Punkt? Weil das war der Brauch, sowohl im Alten Testament wie auch im Judentum, sowohl aber auch im Neuen Testament. Verlobte schliefen nicht miteinander. Verlobten hatten keinen Sex miteinander. Es war noch nicht die Ehe und erst in der Ehe hatte man Sex miteinander. Aber dann eines Nachts erscheint ein Engel Gottes dem Josef und erzählt ihm von dieser wundersamen Empfängnis. Und da lesen wir, Josef aber ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich zur Schau stellen wollte, dachte sie heimlich zu verlassen. Und seit dieser Engelserscheinung denkt er um, das heißt, er heiratet sie und nimmt sie zu sich. Und dann lesen wir, Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm Maria zur Ehefrau, doch er hatte keinen Sex mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte und er nannte seinen Namen Jesus. Also auch eine bekannte Geschichte, vielleicht ohne diese Details mit der Verlobung, mit dem Sex, mit dem Heiraten. Also nachdem der Engel ihm begegnet ist, denkt er um und er nimmt sie zur Frau, heiratet sie, aber hat keinen Sex mit ihr bis zur Geburt von Jesus. Danach erzählt uns Matthäus eine andere wilde Geschichte, eine wirklich wilde Geschichte, und zwar die Geschichte von den sogenannten Weisen aus dem Morgenland. Also wir müssen uns Folgendes vorstellen. Zunächst einmal will natürlich Matthäus seinen jüdischen Brüdern und Schwestern darstellen, dass Jesus der Messias ist, aus der Königslinie Davids. Dass er der erwählte, gesalbte Gottes ist. Das Drama allerdings ist von diesem gesalbten Gottes, dass er von seinem eigenen Volk später abgelehnt wird. Diese Weihnachtsgeschichten von Matthäus sind eine Einführung in sein Evangelium. Damit bereitet er den Boden vor für all das, was später kommen wird. Und er bereitet den Boden vor dafür, für diese tragische Gestalt von Jesus, der kommt zu seinem Volk als Messias des Volkes, aber er wird von seinem eigenen Volk abgelehnt. Matthäus bereitet, besonders mit dieser Geschichte von den Magiern aus dem Osten, diese Szenerie jetzt schon vor. Woher kommen diese Magier aus dem Osten? Nun, das Wort Osten oder die Magier aus dem Osten stammt aus einem, geografisch gesehen, die kommen aus Mesopotamien. Wir wissen, was in Mesopotamien vor einigen Jahrhunderten stattgefunden hat. Wir sprachen sehr, sehr ausführlich über die Rebellion zu Babel. Das war die Wiege der antigöttlichen Rebellion schlechthin, das Land von Babel. Hier richteten Menschen eines Tages ein Anti-Eden auf, ein Aufstand gegen Gott. Und das Ergebnis dieses Aufstands war irgendwann einmal, dass Gott sie sich selbst überließ. Beziehungsweise noch schlimmer, er überließ sie fremden Göttern, fremden Elohim und teilte sie ihnen zu und er erwählte nur das Volk Israel als sein eigenes Erbe. Okay? Und sowohl im 5. Buch Mose lesen wir davon, wie auch in Genesis lesen wir davon. Und das ist das gleiche Ereignis, was Paulus beschreibt in Römer Kapitel 1. Paulus kommentiert diese Geschichte folgendermaßen in Römer Kapitel 1. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in ein Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen, vom Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen, von Vögeln, von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihres Herzens und so weiter und so weiter. Und dieses Wort, darum hat Gott sie dahingegeben, wiederholt Paulus dreimal. Und das ist die Geschichte von Babel. Das ist die Geschichte und das Ergebnis dieser antigöttlichen, kosmischen Revolution in Babel. Und jetzt musst du dir Folgendes vorstellen. Die ersten Menschen im Matthäus-Evangelium, die zu Messias Gottes kommen, um ihn anzubeten, sind Menschen aus Babel, Menschen aus Mesopotamien. Und das ist die größte Ironie des Matthäus-Evangeliums. Hier kommen Menschen, die eigentlich nicht zum erwählten Volk Gottes gehören. Hier kommen Menschen zu Jesus, die eigentlich in einer heftigen Rebellion gegen diesen Messias Gottes leben müssten. Und sie kommen als erstes und fallen vor Jesus nieder. Die Geschichte von den Magiern aus dem Osten entwickelt sich weiter. Sogar der König Herodes, der ein blutrünstiger König war, der hat sogar seine eigene Frau umgebracht, seine eigenen Geschwister getötet. Der hat überhaupt keine Skrupel und kein schlechtes Gewissen, um Menschen abzuschlachten, so wie er das sogar in seiner eigenen Familie getan hat. Sie erkennen sogar aus den Heiligen Schriften, und das erzählt Matthäus in dieser Magiergeschichte, er erzählt das, dass sie aus der Heiligen Schrift erkennen, wohin der Messias kommen soll, wie er geboren und wo er geboren werden sollte. Allerdings sucht Herodes nicht die Anbetung. Er sucht die Ausrottung. Der Messias kommt in sein eigenes Volk und sie lehnen ihn ab. Sie wollen ihn umbringen, sie wollen ihn töten, schon jetzt als kleines Kind. Aber die Magier aus dem Osten, diese widerwärtigen Völker, die eigentlich andere Götzen anbeten und die gegen Gott rebelliert haben über Jahrhunderte und Jahrtausende, die kommen als erstes und fallen vor Jesus nieder. Sie bringen ihm nicht nur Anbetung, sie bringen ihm königliche Geschenke. Sie ehren ihn als König. Und die Geschenke, die sie bringen, Gold, Weihrauch und Myrrhe, sind Geschenke, die man nur Königen brachte. Also sie repräsentieren hier die ganzen Völker der ganzen Weltbühne, die Jesus anbeten, vor ihm auf die Knie fallen. Und hier zeigt uns Matthäus jetzt schon, was der Auftrag des Messias ist. Die Völker, die abhanden gekommen sind, die Völker, die anderen Götzen anbeten, die Völker, die in Rebellion gegenüber Gott leben und anderen Elohim zugeteilt worden sind, anderen Götzen zugeteilt worden sind, sie werden eines Tages kommen und sie werden vor diesem König aller Könige niederfallen, auf die Knie und ihn anbeten. Jesus, der Messias, ist von seiner Herkunft zwar ein Nachkomme Davids, aber er ist gleichzeitig, so will Matthäus es darstellen, ein Weltbürger. Sein Leben und Sterben wird für die ganze Welt von Bedeutung sein. Und wenn dir das auffällt bei den Weihnachtsgeschichten schlechthin, ist, dass die Geschichte voller Engelserscheinungen ist. Das heißt, die Geburt von Jesu hat irgendetwas ganz, ganz großartig Kosmisches ausgelöst. Die ganze Engelschar ist in Bewegung. Die sind so busy, die sind so beschäftigt, die machen Überstunden ohne Ende. Und neben Josef erscheinen und reden sie zu Josef und den Sterndeutern aus Babylon. Und sie gehorchen diese Menschen, diese Sterndeuter aus Babylon, gehorchen diesen Engelswesen aufs Wort, ohne Widerspruch. Der Messias kommt auch für die abtrünnigen Völker. Diese 70 Völker, die in Genesis Kapitel 10 aufgezeichnet sind, zu diesen Völkern kommt der Messias. Die Zeit ist erfüllt. Sie sitzen, so heißt es in den Propheten, allesamt in der Finsternis und suchen wie die Magier nach diesem aufkommenden hellen Morgenstern. Und Gott offenbart sich ihnen anscheinend als erstes. Er lässt diese Magier, die eigentlich Sterndeuter sind, aus dem Osten, aus Mesopotamien, aus Babel, Sterndeuter, er lässt sich ihnen als erstes offenbaren durch diesen Stern von Bethlehem. Also, dann ist da diese tragische Gestalt von Herodes. Und wenn du die Geschichte von Herodes, von diesem Kindermord in Bethlehem liest, da weißt du, hier ist jemand unterwegs und der ist nur eine Marionette einer viel, viel heftigeren, finsteren Macht, die viel finster ist, als ein Mensch es je von sich aus sein kann. Der Satan fühlt sich bedroht. Das heißt, hier bricht Gott hinein in sein Territorium. Diese Welt ist sein Territorium, das ist sein Gebiet, wo er regiert. Und er fühlt sich bedroht und es gibt nur einen einzigen Weg, um diese göttlichen Gesandten, diesen göttlichen Botschafter, den Meschiach, loszuwerden. Und zwar, er muss umgebracht werden. Und Herodes ist nur eine Marionette, die diese Weltgeschichte schreibt. Und ich möchte dich jetzt wieder hineinnehmen, nachdem ich diese menschliche Bühne dargestellt habe, die wir als Weihnachtsgeschichten kennen, möchte ich dich jetzt hineinnehmen, und zwar hinter die Kulissen. Was passiert in der unsichtbaren Welt zu Weihnachten? Es gibt eine Weihnachtsgeschichte, die meisten von euch wahrscheinlich gelesen haben irgendwann einmal, aber nie als Weihnachtsgeschichte gesehen und identifiziert haben. Also, vorher noch mal ganz kurz eine Wiederholung. Also, die unsichtbare Welt ist real. Die ist wirklich real. Neben diesen sichtbaren Dingen ist diese unsichtbare Welt genauso real wie die sichtbare Welt. Dort wohnt Gott. Er ist umgeben von Myriaden von Engelwesen, aber auch fremdartige Elohim, die gleichzeitig auch Götter sind, bevölkern diese Sphäre. Auch Dämonen und finstere Fürsten treiben dort in dieser unsichtbaren himmlischen Kosmologie ihr Unwesen. Und die Bibel nimmt immer wieder Bezug auf, sowohl auf die sichtbare Geschichte wie auch auf die unsichtbare Geschichte. Und wenn du aufmerksam bist und versuchst mal die Brille der Aufklärung und der westlichen Zivilisation abzulegen, dann wirst du diese unsichtbare Welt in der Bibel immer wieder auf fast jeder Seite begegnen. Und okay, also die andere Weihnachtsgeschichte. Also nochmal ganz kurz zur Wiederholung vielleicht. Der Teufel und die gesamte gefallene Engelswesen haben das Ziel, Gottes Absicht mit den Menschen und die Geschichte mit den Menschen zu vereiteln. Sie wollen, und das ist wirklich deren ernsthafte Absicht, sie wollen Gottes Schöpfung zugrunde richten und mit sich in die Hölle reißen. Sie kennen bereits ihr Schicksal, aber sie möchten natürlich auch die ganze Schöpfung mit hineinreißen in dieses Verderben. Jetzt musst du dir Folgendes vorstellen. Überall, wo Gott Geschichte macht, baut der Teufel seine Geschichte drumherum. Bevor Gott seinen Bund mit Noah machte, gab es eine Rebellion der Söhne Gottes. Wir haben darüber gesprochen, Genesis Kapitel 6. Bevor Gott einen Bund mit Abraham macht, also mit dem Volk Gottes macht, kam es zu der größten Rebellion in Babel. Die gefallenen Elohim wollen Gottes Pläne um jeden Preis zunichte machen. Was denkst du, was passieren wird in einer unsichtbaren Welt, wenn der Messias Gottes, wenn Gottes Erlöser in diese Welt kommt? Denkst du, es gibt so ein tolles Bühnenbild mit dem Stall und mit tollen Liedern und mit Stille Nacht und Heilige Nacht? Oder was denkst du, was passieren wird in einer finsteren Welt, in einer unsichtbaren Welt, wenn Gott seinen Sohn mitten in sein Regiment, in sein Territorium, das Territorium der Finsternis und seiner Mächte schickt? Also der Text ist aus der Offenbarung, den ich gleich lesen werde. Bei der Offenbarung müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Das Genre der Offenbarung ist sogenannte apokalyptische Literatur. Und apokalyptische Literatur arbeitet sehr, sehr viel mit Bildern, Symbolen, Zahlensymbolik. Und die meisten von uns machen folgenden Fehler bei der Offenbarung. Sie nehmen die Offenbarung wörtlich. Aber die Offenbarung wörtlich zu nehmen, bedeutet eigentlich, sie nicht wörtlich zu nehmen. Weil die voller Symbolik ist. Und ich möchte dir das gleich darstellen. Du wirst es selber gleich sehen, was es bedeutet, zumindest in diesem Text die Offenbarung zu lesen. Also, ich lese einen Text aus Offenbarung Kapitel 12. Ich werde den Text einblenden und zwischendurch mal kommentieren, okay? Da heißt es, und das ist wirklich eine Weihnachtsgeschichte. Du wirst es gleich merken, warum es eine Weihnachtsgeschichte ist. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerzen in ihren Geburtswehen. Also du merkst, die Szenerie findet im Himmel statt, in der unsichtbaren geistlichen Welt. Und da kommt irgendeine schwangere Frau vor, die gerade kurz vor der Geburt ist, okay? Aufgepasst, es geht weiter. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel und siehe, ein Drache, groß und feuerrot, mit 7 Köpfen und 10 Hörnern, also Stephen King. Also, wenn du Stephen King kennst, das ist Stephen King-Roman. Groß und feuerrot, mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und mit 7 Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte. Er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Klingelt bei dir etwas? Also, wer ist der Drache, der sich gegen diese Frau stellt? Und hier müssen wir Folgendes demütig anerkennen. Die Leser der Offenbarung wussten das. Die Leser der Offenbarung, die Hörer der Offenbarung, als sie diese Worte hörten, damals vor 2000 Jahren, sie wussten ganz genau, wer dieser Drache ist. Warum? Weil das Alte Testament voll ist von diesen Drachengestalten, von Monstern und von Seeungeheuern. Wenn sie Jesaja oder Hiob gelesen haben, und das haben sie gelesen, wussten sie ganz genau, dass der Drache, der aus dem Meer steigt, immer ein Symbol für antigöttliche Chaosmächte ist. Er steht für die Finsternis oder für die finstere Welt schlechthin. Was geschieht weiter? Nun, der Drache bedroht diese Mutter mit dem Kind und trachtet nach deren beider Leben. Da heißt es weiter, und sie gebar denn ein Kind, einen Sohn, der alle Völker mit eisernem Zepter weiden wird. Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Nun, auch wenn die Sprache hier kryptisch ist und verborgen ist, weiß sogar ein ungeübter Leser, weißt du sogar, wer dieses Kind ist, der die Heidenvölker oder die Völker mit eisernem Stab führen wird oder regieren wird. Warum weißt du das? Weil du Psalm 2 gelesen hast. Psalm 2 ist der Messias-Psalm und dort wird der Messias so beschrieben, dass er der König sein wird und er regieren wird mit eisernem Stab. Kommen wir weiter zum Text. Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott mit ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. Dort wird man sie mit Nahrung versorgen, 1260 Tage lang. Okay. Eine Weihnachtsgeschichte, eine krasse Weihnachtsgeschichte, die du wahrscheinlich in diesem Zusammenhang noch nie so erzählt bekommen hast. Sie berichtet uns von der Geburt des Messias und alles, was in der unsichtbaren Welt um diese Geburt herum sich ereignet hat. Also wir lesen, dass Satan sein ganzes Heer mobilisiert hat. Heißt es, ein Drittel aller Sterne nimmt er mit seinem Schwanz mit. Also Sterne stehen in der Offenbarung, aber auch im gesamten Zusammenhang der ganzen Bibel für Engel. Okay? Das heißt, Satan mobilisiert nicht nur sich selbst, sondern sein ganzes Heer, viele, viele Engelwesen, um gegen das Jesuskind, seine Mutter und gegen seinen Nachfolger, lesen wir später im Kapitel 12, zu kämpfen. Aber dann kommt es zu einem anderen, zu einem Machtwechsel, zu einem Machtkampf. Und da kommt der Engel Michael, wir kennen Engel Michael schon aus dem Alten Testament. Engel Michael taucht immer in der Bibel dann auf, wenn es brenzlig wird. Wenn dieser Drache aufsteigt und dieser Fürst aufsteigt, um gegen seine Heiligen oder gegen Gottes Volk zu kämpfen, dann ist das ist Michaels Zeit. Das ist so der Bodyguard von Yahweh und er hat wirklich Macht. Und dann lesen wir, dass Michael nachher diesen Kampf wendet und für sich gewinnt. Und am Ende dieser ganz, ganz seltsamen Geschichte hören wir folgendes Lied. Und dieses Lied schaut über Weihnachten hinaus. Da heißt es, jetzt ist er da. Der rettende Sieg, die Macht und die Königsherrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. Denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie bei Tag und bei Nacht vor unserem Gott verklagte. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr Wort und ihr Zeugnis. Sie hielten ihr Leben nicht fest bis hinein in den Tod. Darum jubelt ihr Himmel und alle, die darin wohnen. Weh euch aber Land und Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen. Seine Wut ist groß, weil er weiß, dass ihm nur noch eine kurze Frist bleibt. Okay. Offenbarung bedeutet Apokalypto, enthüllen. Okay. Man schwenkt kurze Zeit den Vorhang auf und gibt uns Einblick in die unsichtbare Welt. Das ist das, was Johannes in der Offenbarung macht. Er lüftet den Vorhang, dass wir die unsichtbare Welt sehen. Matthäus beschreibt uns keine unsichtbare Welt. Er beschreibt das gleiche Ereignis. Aber er beschreibt uns die sichtbare Geschichte von Jesus, dem Messias, in folgender Szenerie. Und ich finde, dass ein Künstler, Giuseppe Maria Crespi aus dem 17., 18. Jahrhundert, das wirklich sehr, sehr gut beschrieben hat oder gezeichnet hat, den Kindermord von Bethlehem. Und du siehst hier bei diesem Künstler Folgendes. Ach, schade. Bitte alle Lichter aus einmal. Kann man das besser sehen? Vielleicht auch diese Lichter mal kurz aus. Ah, super. Wird gleich. Oder doch nicht. Naja, ist okay. Also du siehst vielleicht hier in diesem Bild Folgendes. Also hier siehst du die Szenerie dieses Kindermords von Bethlehem und hier siehst du mittendrin in diesem Szenario eine dunkle Gestalt. Also ich habe nach sehr vielen Künstlern gesucht, tatsächlich, die diesen Kindermord darstellen. Und der Crespi ist der Einzige, der Offenbarung Kapitel 12 verstanden hat und auch den Kindermord von Bethlehem wirklich verstanden hat. Die ganze Szenerie wird beherrscht von diesem Monster mitten in diesem Bild. Und du weißt ja, aus einem Kunstunterricht wahrscheinlich schon, dass was im Zentrum eines Bildes steht, ist das Hauptmotiv. Okay? Also das Hauptmotiv hier stellt uns Johannes in der Offenbarung dar. Aber Matthäus beschreibt uns Folgendes. Die sichtbare Geschichte, nur die sichtbare Geschichte. Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, siehe, da erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Also Offenbarung sagt uns, dass die Mutter mit dem Kind in eine Wüste fliehen soll. Also Wüste, Ägypten, okay? Also man kam nach Ägypten nur über eine Wüste. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes beauftrage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef auf und floh in der Nacht mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes, denn sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Jetzt erwähnt Johannes parallel in der Geschichte eine Zahl. 1260 Tage. Das sind 3,5 Jahre. Auch diese Zahl ist in der Bibel, kommt sowohl im ersten Teil, also im Alten Testament, wie auch im Neuen Testament des Öfteren vor. 3,5 Jahre ist die Hälfte von 7. Die Zahl 7 spielt eine große Rolle in Offenbarung, ist die Zahl der Vollkommenheit, die Zahl Gottes. 3,5 Jahre ist die antigöttliche Zahl, okay? 3,5 bedeutet schwere Prüfungen. Und auf Jesus und seine Familie kommen schwere Prüfungen zu und sie fliehen nach Ägypten. Wir wissen nicht genau, ob er 3,5 Jahre, und darauf kommt es auch gar nicht an, ob er dort 3,5 Jahre war oder länger war oder kürzer war, aber es war eine schwere Prüfung für diese Familie. Als Herodes merkte, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten, wurde er sehr zornig und er sandte aus und ließ in Bethlehem den ganzen Umgebung alle Knaben bis zum Alter von 2 Jahren töten, genau der Zeit entsprechend, die er den Sterndeutern erfahren hatte. Wir lesen hier eine Kleinigkeit, die vielleicht interessant ist für die Weihnachtsgeschichte. Also in der Zeit, wo die Sterndeuter Jesus besuchen, ist er ungefähr 1,5 bis 2 Jahre alt. Okay, also ist nicht mehr das Baby, was in der Krippe liegt. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist, ein Geschrei in Rama zu hören, ein lautes Weinen und Klagen. Rachel weint um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie waren nicht mehr da. Als Herodes gestorben war, siehe, da erschien dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn im Traum und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und zieh in das Land Israels. Denn die Leute, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben, sind tot. Da stand er auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter in das Land Israel. Als er aber hörte, dass in Judäa Archelaus anstelle seines Vaters Herodes herrschte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und weil er im Traum einen Befehl erhalten hatte, zog er in das Gebiet von Galiläa und ließ sich in einer Stadt namens Nazareth nieder. Denn es sollte sich erfüllen, was der Prophet gesagt hatte, er wird ein Nazaräer genannt werden. Also willkommen in Bethlehem. Das ist die sichtbare und die unsichtbare Geschichte von Jesus und der Geburtsstadt des Messias. Also wir haben Folgendes gesehen von Jesus. Er stammt auf jeden Fall aus einer königlichen, edlen Familie. In seinen Adern fließt wirklich blaues Blut. Er ist adelig. Aber wir sehen auch in seiner Ahnengalerie Menschen, die eigentlich menschlich gesehen nicht dorthin gehören. Aber sie sind deswegen dort, weil diese Menschen Gottes Güte, Gottes Erbarmen und Gnade erlebt haben. Und dieses Kind hat Gottes Kraft in sich. Als er auftaucht, entbrennt die Hölle. Die Geburt von Jesus löst einen Krieg aus. Weihnachten ist alles andere als das, was wir halt singen, Stille Nacht und Heilige Nacht. Das ist Weihnachten ganz bestimmt in dieser Weise nicht gewesen. Der Weg zum Frieden ist noch sehr weit. Aber das ist ein Thema für eine nächste Serie, und zwar für nächstes Jahr, vor Ostern der lange Weg nach Golgatha. Wir haben nur noch einen Sonntag bis Weihnachten. Und nächsten Sonntag erzähle ich, warum Gott Mensch werden musste. Wenn wir schon gehört haben, dass Jesus schon präsent war im ganzen Alten Testament, warum muss Jesus Mensch werden? Warum muss er Baby werden? Warum muss er geboren werden? Und was hat das vor allem mit dir und mit mir zu tun? Okay, der Weg nach Bethlehem geht weiter und du darfst dabei sein. Lass uns aufstehen zum Gebet. Und Jesus, du hast wirklich großartige Geschichte geschrieben. Du bist in diese Welt gekommen als König aller Könige und Herr aller Herren. Was uns manchmal so aus den Augen entgleitet ist, dass du damit wirklich einen geistlichen Krieg entbrannt hast, der bis heute geht. Und bis heute geht dieser Krieg nicht nur durch diese Welt, sondern durch Menschen, durch Menschenherzen. Das Angebot deiner Güte und deines Erbarmens ist immer noch da. Du bist heilig und gerecht, aber du bist auch voller Liebe und voller Erbarmen. Deswegen kommst du zu uns. Deswegen zeigst du uns Gottes Herz und Gottes Angesicht. Danke für Bethlehem, für diese kleine, unbedeutende, obskures Städtchen, wo du gekommen bist, um uns Menschen das Herz und das Gesicht Gottes zu zeigen. Wir sind gespannt, wir sind voller Erwartung, was es bedeutet, dass du in diese Welt kommst. Ja, der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr begleite dich mit seinem Frieden. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade dich ganz herzlich in die Cafeteria ein, besonders unsere Gäste, die zum ersten Mal vielleicht da sind, aber auch alle anderen. Und sonst Gottes Segen euch für den dritten Advent und wir sehen uns.